Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Wir bewegen uns gerade hier auf einem Grund, wo normal 2 Meter das Wasser steht. Das ist natürlich sensationell. Und wenn man mit so einer Führung unterwegs ist, sieht man halt Sachen, die man normalerweise mit bloßem Auge auch nicht sieht.
Wir sind für eine Strandkrabbe, ein Hochhaus, was auf sie zukommt. Und die Vorstellung, dass ein Hochhaus kommt und einen streicheln möchte, würde einen auch etwas verwirren erstmal.
Beim Kiten ist es was ganz Besonderes, dass man getragen wird. Es ist irgendwie so ein besonderes Gefühl, wenn man sich dann einfach so in die Luft katapultiert. Es ist wirklich auch ein Adrenalinkick dabei. Und in dem Moment ist man einfach mit dem Wasser, mit dem Wind, mit dem Kite unterwegs und denkt nicht mehr an irgendwelche anderen Sachen.
Wir beobachten manchmal, wenn ein Adler auf einer Hallig entlang fliegt, dann ist es wie eine Welle. Überall dort, wo er ist, steigen große Schwärme von Vögeln auf und setzen sich wieder runter, wenn er vorbei ist. Das ist wie so eine Fußballwelle im Stadion.
Wenn bei Ebbe das Wasser der Nordsee abfließt, wird es sichtbar. Das Wattenmeer. Es reicht vom dänischen Esbjerg entlang der Nordseeküste bis zum niederländischen Den Helder. Deutschland, Dänemark und die Niederlande schützen das Wattenmeer gemeinsam. In Deutschland geschieht das durch 3 Nationalparke der Länder Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein. Der Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer ist der nördlichste Nationalpark Deutschlands und mit rund 4.400 Quadratkilometern der größte zwischen dem Nordkap und Sizilien. Und es ist der älteste Wattenmeer-Nationalpark. Vor fast 40 Jahren, am 1. Oktober 1985, trat das Nationalparkgesetz in Kraft, das eine Reihe von Naturschutzgebieten zum Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer zusammenfasste. Ein Jahr später folgte Niedersachsen, Hamburg dann 1990. Ich bin Jörn Schaar und ich nehme Sie in diesem Wochenendjournal mit an die schleswig-holsteinische Nordseeküste. Herzlich willkommen. Der Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer ist aus mehreren Naturschutzgebieten hervorgegangen. Schon in den 70er Jahren hatten Naturschutzverbände darauf gedrängt, den Lebensraum Wattenmeer vor menschlichen Einflüssen zu schützen. Einer dieser Verbände war und ist die Schutzstation Wattenmeer. Ich treffe den Vorsitzenden Johann Waller auf dem Deich der Meldorfer Bucht, etwa 110 Kilometer nordwestlich von Hamburg.
Moin!
Die Sonne scheint und es ist windig. Gerade ist Niedrigwasser, die Bucht ist bis auf die Fahrrinne des Hafens trocken. Die Luft riecht salzig und nach Algen. Spaziergänger sind im Watt unterwegs. Am Fuß des Deiches kommen immer wieder Fahrradfahrer vorbei. Johann Waller hat in den 70ern als Zivildienstleistender bei der Schutzstation angefangen. Damals wie heute setzt sich der Verein für einen flächenhaften Naturschutz ein, sagt Waller.
Wir haben gemerkt, es reicht nicht aus, wenn wir einen Vogelwärter an einer Stelle haben, an einem Brutgebiet. Der sorgt dafür, dass die Vögel in Ruhe brüten können. Das ist alles schön und gut. Aber wenn man den Schutz der Vögel wirklich durchsetzen will, muss man dafür sorgen, dass ein Lebensraum in Ordnung ist. Das heißt, ich muss den Wattwurm schützen und ich muss die ganze Fläche schützen.
Das ging nicht ohne politische Entscheidungen und die gab es nicht ohne Öffentlichkeit. Also ging der Verein in die Offensive.
Wir machen Führungen, wir machen Vorträge, wir machen Seminare, um möglichst viele Menschen von dem notwendigen Schutz des Wattenmeeres zu überzeugen. Das ist bis heute der Ansatz. Wir sind dort, wo viele Menschen sind. Natürlich sind wir auch in den Schutzgebieten und führen dort die Monitoringarbeiten durch, Zählungen und so weiter. Aber wir gehen ganz gezielt in die großen Zentren des Tourismus. Südlich von uns können wir Friedrichsburg sehen, nach Norden gucken, sehen wir Büsum. Dort gehen wir hin und bieten Führung an. In anderen Stellen gehen wir sehr stark auf die Schulklassen ein. Dort haben wir so einen Schwerpunkt zum Beispiel auf Sylt.
Auf der Insel gibt es mehrere Schullandheime, die von Kreisen und Kommunen außerhalb Schleswig-Holsteins betrieben werden. Die Ehrenamtlichen der Schutzstation machen dort speziell auf Schulklassen zugeschnittene Angebote, um das Verständnis für den Schutz des Wattenmeers zu wecken. Denn im Watt leben viele tausend Organismen, vom Plankton bis zur Kegelrobbe. Auch deshalb ist das Wattenmeer gewissermaßen eine Tankstelle für Zugvögel.
Die kommen hier aus ihren Wintergebieten jetzt im Frühjahr hier an, haben die Möglichkeit, hier ihr Gewicht fast zu verdoppeln, um dann weiterzufliegen in ihre arktischen Brutgebiete, Grönland, Island oder bei den Gänsen ist es auch Sibirien, um dann dort fast wieder mit dem halben Gewicht wieder anzukommen. Also das heißt, hier wird die Energie aufgenommen, hier wird getankt.
Über wie viele Vögel sprechen wir denn da?
Wir sprechen hier von etwa 10 Millionen Vögeln, die hier jedes Jahr von diesem Gebiet wirklich abhängig sind.
Neben der Öffentlichkeitsarbeit für das Wattenmeer kümmern sich die Ehrenamtlichen der Schutzstation auch darum, Daten über das Watt zu erheben. Entlang der Nordseeküste betreibt der Verein 18 Stationen, die von 35 Haupt- und rund 100 ehrenamtlich Mitarbeitenden betrieben werden. Sie beobachten das Leben im Watt und sie kartieren Veränderungen. Die gesammelten Daten bilden dann auch die Grundlage für politische Entscheidungen.
Wir führen seit Jahrzehnten inzwischen zum Beispiel ein Müllmonitoring durch. Damit haben wir eine sehr gute Datenlage, um festzustellen, welche Arten von Müll kommen hier noch an, welche Arten sind weniger geworden. Es gibt also positive und negative Beispiele dort. Positiv ist, dass auch sicherlich durch den Nationalpark es einfacher war, internationale Regelungen zu treffen, dass also ölhaltige Abwässer von Schiffen weniger geworden sind. Also wir haben diese dauernde Ölpest. Das war ja also früher keine Unfälle, sondern es war einfach das ganz Normale, dass wir jedes Jahr hunderte von verölten Vögeln hatten, die dem Tod geweiht waren. Also das ist deutlich besser geworden. Also ist sicherlich auch ein Nationalparkeffekt. Negativ ist, dass wir weiterhin sehr, sehr hohe Mengen an Plastikmüll haben. Vorwiegend aus der Fischerei, aber auch eben aus der Schifffahrt, aber eben auch noch immer noch ganz herkömmliche Plastikabfälle.
Während wir am Deich entlang gehen, können wir am Horizont die Ölplattform Mittelplate A sehen. Ihre Aufbauten sind bis zu 70 Meter hoch, leuchten hell in der Sonne und erinnern an eine Fabrik mitten im Wattenmeer. Der Anblick wirkt irgendwie unpassend. Aber noch bevor der Nationalpark gegründet wurde, bekam die Plattform ihre Betriebserlaubnis und deshalb darf dort nach Öl gebohrt werden. Bestandsschutz. Naturschützern wie Johann Waller ist die Plattform seit jeher ein Dorn im Auge.
Was nicht bedeutet, dass wir jetzt direkt Sorgen haben, dass von der Mittelplatte aus jetzt ein Unfall ausgeht, sind wir schon davon überzeugt, dass das Konsortium dort sehr gut arbeitet, sehr sorgfältig arbeitet und viele Sicherheitsvorkehrungen trifft. Nur wir haben es natürlich jetzt mit einer massiven wirtschaftlichen Tätigkeit in einem Nationalpark zu tun und es fällt schwer, anderen Nutzergruppen klarzumachen, dass sie auf bisherige Nutzung verzichten sollen, wenn so eine massive Nutzung weiter stattfindet. Außerdem haben wir schon seit vielen Jahren gesagt, wir wissen, dass viele, viele fossile Energieträger in der Erde bleiben müssen. Wir können nicht alles mehr fördern, was förderbar ist. Wir kennen die Gründe, was den Klimawandel angeht. Was liegt denn eigentlich näher, als dann zumindest in einem Nationalpark darauf zu verzichten?
Das Betreiberkonsortium der Ölplattform legt Wert darauf, dass in der gesamten Betriebszeit nicht ein Tropfen Rohöl von der Plattform in den Nationalpark gelangt ist. Bisher hat die Mittelplate mehr als 40 Millionen Tonnen Rohöl aus Deutschlands größtem Ölvorkommen gefördert. Im vergangenen Jahr wurde die Betriebserlaubnis der Plattform noch einmal verlängert. Maximal 15 Millionen Tonnen gelten noch als förderbar. Spätestens 2041 muss der Förderbetrieb vollständig eingestellt werden. Der Klimawandel ist dann auch die größte Bedrohung für den Lebensraum Wattenmeer. Denn der steigende Meeresspiegel bringt einschneidende Konsequenzen für viele Tierarten mit sich.
Wir haben hier einen Lebensraum vor uns, der liegt genau irgendwo zwischen Niedrigwasser und Hochwasser. Und wir haben also immer nur eine gewisse Zeit, wo dieses Gebiet trocken fällt. Wenn jetzt der Meeresspiegel steigt, werden diese Trockenfallzeiten weniger oder beziehungsweise die Fläche wird kleiner, die dann damit auch zum Beispiel der Vogelwelt zur Verfügung steht.
Thank you. Direkt hinter dem Deich der Meldorfer Bucht steht ein ausgedienter blauer Linienbus. Er ist Schulungszentrum und Lagerraum der Surfschule Nordseewind. Vor 3 Jahren hat Janine Schackenberg die Schule zusammen mit ihrem Partner gegründet. Bei gutem Wind und Hochwasser können Interessierte hier unter anderem das Kitesurfen lernen.
Kitesurfen ist ein Sport, wo man einen großen Lenkdrachen in der Hand hat. Der hängt an 24 Meter langen Leinen und dann hat man ein Brett unter den Füßen und damit lässt man sich übers Meer ziehen.
Im Durchschnitt ist man dabei 20 bis 25 km/h schnell. Für sie persönlich ist das mehr als nur ein Sport.
Wenn es regnet und es ist super ungemütlich und man kommt hierher und die Leute strahlen und kommt vom Wasser und das ist manchmal wirklich so eine Atmosphäre, da muss man wirklich da sein. Es ist eigentlich Wetter, wo man lieber zu Hause bleibt, aber dass dieses Wetter dann auch die Leute rauslockt und wir haben ja manchmal hier auch nicht den besten Sommer, das ist dann halt etwas, was auch so zusammenschweißt.
Die Faszination am Kitesurfen liegt für sie neben dieser besonderen Lebenseinstellung auch im Adrenalinkick.
Beim Kiten ist es was ganz Besonderes, dass man so ein bisschen getragen wird. Man kann relativ schnell auch springen lernen und es ist irgendwie so ein besonderes Gefühl, wenn man sich dann einfach so in die Luft katapultiert. Es ist wirklich auch ein Adrenalinkick dabei und vor allem kann man mal abschalten. Ich nenne das immer so ein bisschen aktive Meditation. Man muss wirklich nur in seinem Element an den Kite denken und kriegt den Kopf mal ausgeschaltet. In dem Moment ist man einfach mit dem Wasser, mit dem Wind, mit dem Kite unterwegs und denkt nicht mehr an irgendwelche anderen Sachen.
Gleichzeitig ist es ein Sport, der, was die Spots an der Nordseeküste angeht, mitten im Nationalpark stattfindet. Darum gab es jahrelang Streit zwischen den Wassersportlern, Naturschützern und den zuständigen Behörden. Denn wäre es nach den Naturschützern gegangen, dürfte es im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer überhaupt keine Kitesurfer geben, denn der große Lenkdrache scheuche die rastenden Vögel auf, sagt Johann Waller von der Schutzstation Wattenmeer.
Für den Vogel ist es nicht klar erkennbar, dass es kein großer Greifvogel ist. Wir beobachten manchmal, wenn ein Adler zum Beispiel auf einer Hallig entlang fliegt, dann ist es wie eine Welle. Überall dort, wo er ist, steigen große Schwärme von Vögeln auf und setzen sich wieder runter, wenn er vorbei ist. Das ist wie so eine Fußballwelle im Stadion. Und der Kite-Drachen hat ganz offensichtlich die gleiche Wirkung auf die Vögel. Und sie gewöhnen sich leider nicht daran. Bei anderen Störungen haben wir erfreulicherweise manchmal den Effekt in der Natur, dass die Tiere sich an diesen Störeffekt gewöhnen. Das ist hier aber nicht der Fall.
Diese Einschätzung hatte sich vor 9 Jahren auch die Nationalparkverwaltung angeschlossen und wollte deshalb ein Verbot durchsetzen. Damals war es Robert Habeck, noch Umweltminister in Schleswig-Holstein, der den Unmut der Kitesportler auf sich zog. 22.000 Unterschriften gegen ein solches Verbot sammelten die Kitesportler ein. Darüber gerieten 2017 in Schleswig-Holstein sogar die Koalitionsverhandlungen ins Stocken, weil die FDP eine Notbremse versuchte. Letztlich gab es einen Kompromiss, der 22 Kitesurf-Spots an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste umfasst und der vor 2 Jahren durch das Bundesverkehrsministerium in eine sogenannte Befahrensverordnung gegossen wurde. Die legt diese Surfspots rechtsverbindlich fest. Während dieses Streits vor gut 9 Jahren gab es die Surfschule von Janine Schackenberg noch gar nicht. Heute halten sie und ihr Partner sich an diese Regeln und geben sie an ihre Schüler weiter. Die sogenannte Scheuchwirkung des Lenkdrachens auf rastende Vögel hält Janine Schackenberg aber für ein vorgeschobenes Argument.
Wir haben uns da auch viel informiert und haben auch geschaut, ob wir Studien finden, die wirklich einmal belegen, dass so ein Kite eine große Scheuchwirkung auf einen Vogel hat. Und tatsächlich haben wir da aber auch keine Studie zu gefunden. Und es ist ja so, dass zum Beispiel auch der Spaziergänger, Hunde oder auch ein Fuchs, der nachts kommt, auch eine Scheuchwirkung hat auf die Lebewesen, die im Watt unterwegs sind. Wir sind auch im engen Kontakt mit dem Naturschutzranger hier, weil wir da unsere Kurse natürlich auch so gestalten möchten, dass das für alle passt. Und das funktioniert bisher auch super. Also wir sind mit dem im Austausch und der sagt uns auch, wenn da irgendwas ist, was nicht funktioniert. Aber bisher hatten wir da auch noch keine Konflikte.
Thank you. Neben den Wassersportlern ist die Fischerei die größte Nutzergruppe im Nationalpark Wattenmeer. Entlang der gesamten Nordseeküste sind Krabbenfischer mit ihren Kuttern unterwegs. An der Küste der Insel Sylt werden Miesmuscheln kultiviert und gefischt. Die Fischer landen ihren Fang am Hafen von Hörnum an der Südspitze der Insel Sylt an, sind zum Zeitpunkt der Aufnahme aber alle auf See. Ich treffe den Vorsitzenden des Verbandes der Muschelfischer, Heinz Maurus. Er erinnert sich noch an die Widerstände gegen den Nationalpark seitens der Fischer. Die befürchteten nämlich, dass ihnen die Einnahmen wegbrechen, wenn sie weniger Fanggebiete nutzen dürfen. Die jeweiligen Landesregierungen hätten den Fischern immer wieder zugesichert, dass die Fischerei erhalten bleiben soll, erinnert sich Maurus.
In den Anfangsjahren waren die Konflikte im Grunde genommen vorprogrammiert. Da hat der Naturschutz seine Forderung gestellt, aber die Fischerei natürlich auch auf ihre Rechte gepocht. Dort, wo Rechtsunklarheiten bestanden, ist man vor Gericht gezogen und hat Rechtspositionen erkämpft. Einer meiner Vorgänger hat einmal gesagt, die Muschelfischerei hat originär zwei Feinde. Der eine Feind ist die Eiderente, der andere Feind sind die Grünen. Aber ich muss sagen, es hat sich mittlerweile eine ganze Menge getan.
Maßgeblich daran beteiligt war Robert Habeck in seiner Funktion als Umweltminister in Schleswig-Holstein. Er hat 2015 den sogenannten Muschelfrieden mit ausgehandelt, einen Kompromiss zwischen Naturschützern und Muschelfischern. Die Fischer mussten zwar einen Teil ihrer Wirtschaftsflächen im Wattenmeer aufgeben, bekamen so aber Rechtssicherheit. Weitere gegenseitige Klagen gab es seitdem nicht mehr. Trotzdem ist dieser Muschelfrieden kein starres Konstrukt.
Wir haben natürlich auch eine wahnsinnige Dynamik in diesem Wattenmeer. Dass auf einmal Muschelbänke von Sand bedeckt sind und nicht mehr genutzt werden können. Oder aber, dass sich Riffe bilden und auf Riffen dürfen sie nicht fischen.
Deswegen wird der Vertrag gerade überarbeitet. Für 10 Hektar neu gebildete Riffe sollen die Muschelfischer 1 Hektar Ausgleichsfläche bekommen. Also Flächen nutzen dürfen, in denen sie bisher nicht fischen durften. Die Verhandlungen dazu dauern lange, weil die Fischer sich mit mehreren Naturschutzverbänden, 2 Ministerien und 2 Fachbehörden einigen müssen. Und dann gibt es auch noch Streit darüber, wie groß die Beeinträchtigung für die Fischer überhaupt ist, wie Maurus an einer Karte der neuen Riffe zeigt.
Wenn Sie hier 600 Hektar an Rifffläche haben, dann können Sie sich vorstellen, dass mindestens ein Ausgleich also von 60 Hektar gewährt werden muss. Hier in diesem Fall ist es aber so, dass ich damit ja nicht auskomme. Die Beeinträchtigung liegt nicht nur bei 600 Hektar, sondern in der Praxis bei fast 2000 Hektar, weil ich mit den Schiffen gar nicht so um diese Ecken manövrieren kann.
Denn die Kutter haben einen zu großen Wendekreis. Sie können nicht so leicht um scharfe Ecken manövrieren.
Eigentlich liegt eine Beeinträchtigung von 2000 Hektar vor. Wir sind dabei, uns im Kompromiss so zu verständigen, dass wir von 1200 Hektar Einschränkungen ausgehen und dafür 120 Hektar Ausgleich bekommen.
Ein weiterer Punkt im Muschelfrieden: Die Fischer sollten nicht mehr so viele Miesmuschelbänke abgrasen dürfen, um Muscheln von dort auf ihre Kulturflächen zu bringen. So sollen sich die wildlebenden Bestände erholen und ungestört entwickeln können. Stattdessen setzen die Fischer nun auf sogenannte Saatmuschelfanganlagen. Denn junge Muscheln treiben als Larven, Saatmuscheln genannt, durch das Wasser und suchen nach Stellen, an denen sie sich festhalten können. Das nutzen die Fischer aus, indem sie Netze im Wasser aufspannen.
Die Netze hängen an Pfählen, die im Wattenmeer sind. Zwischen der Reihe der Pfähle kann ein Muschelkutter durchfahren. Wenn der Reifegrad erreicht ist, werden die Muscheln abgebürstet, kommen an Bord und werden dann auf Muschelkulturbezirke, extra ausgewiesene Bezirke im Wattenmeer gelegt, wo sie dann wachsen können, gedeihen können. Da muss man natürlich sehen, dass Nahrungsaufnahme möglich ist. Da muss also ordentlich Bewegung da sein, sodass ein ordentlicher Planktontransport da gewährleistet ist. Dann kommt die Muschel auch ganz ordentlich hoch.
Von der Ansiedlung an der Fanganlage bis zur Ernte vergehen 3 bis 4 Jahre. Die erntereifen Muscheln werden dann mit Netzen von der Sandbank abgekratzt und kommen an Bord des Kutters in große Säcke. An Land werden die Muscheln dann weiterverarbeitet und in den Verkauf gebracht.
Thank you.
Ein wichtiger Teil des Nationalparks ist Bildungsarbeit, sei es durch Vorträge oder Wattführungen oder durch echte Bildungseinrichtungen. Eine davon ist das Multima Watt Forum in Tönning, gut 25 Kilometer vom beliebten Badeort St. Peter-Ording entfernt. Ein Bildungszentrum für den Lebensraum Wattenmeer. Dort treffe ich Ausstellungsleiter Klaus von Hörschelmann.
Unser großes Zugpferd sind die Aquarien natürlich. Lebendige Tiere sind einfach immer faszinierend. Da können wir uns als Ausstellungsmacher auch ziemlich ins Zeug legen. Wir werden es nie schaffen, die Attraktivität einer Strandkrabbe, einer lebendigen, zu erreichen. Aber wir haben bei uns jede Menge Aquarien zu den verschiedenen Lebensräumen im Wattenmeer. Wir haben begleitend dazu interaktive Ausstellungswände, Ausstellungselemente. Wir haben eine ziemlich eindeutige Regel für uns im Team. Bei uns dürfen die Besucher alles anfassen, was erreichbar ist. Und alles, was kaputt geht, das ist unser Problem.
Das ist auch ein guter Ansatz. Aber gehen wir vielleicht mal zu so einem Becken, das genau dafür gedacht ist. Es gibt ja richtig einen Streichelzoo hier quasi im Multima. Ein Becken, das ist, ich würde sagen, ungefähr 10 Quadratmeter groß. Und da sind verschiedene Tiere drin. Und kleine Kinder schaffen es auch, hier in so einem Tunnel unterdurch zu krabbeln. Was kann man denn hier ja buchstäblich erfassen, erreichen, erleben?
Wir möchten einfach auch Nähe vermitteln zu den Tieren. Tiere, die im Wattenmeer sind, normalerweise kriegt man sie nicht so richtig zu Gesicht. Ausnahme die Vögel natürlich. Aber alle Krebse, die Schnecken, die Muscheln, die sieht man ja normalerweise nicht. Und wir möchten, dass hier den Besuchern Kindern jeden Alters nahe bringen. Und man hört es vielleicht im Hintergrund, hier darf man auch richtig die Welle mal machen. Also hinten ist eine Kurbel, mit der man ein großes Paddel bedienen kann und wo dann eine Brandung entsteht. Und wir haben das in diesem Becken auch die Möglichkeit, dass man Tiere auch anfassen darf. Das ist immer ein bisschen kritisch, jetzt gar nicht, weil die Besucher mutwillig Tiere schädigen wollen, sondern manche Tiere mögen das auch einfach nicht. Also das sind Wildtiere und die denken, ich weiß nicht, wenn man Finding Nemo oder Findet Nemo den zweiten Teil gesehen hat, wo es dann Hands, Hands, Hands war, so geht es tatsächlich den Tieren auch. Also wir sind für eine Strandkrabbe, sind wir ja ein Hochhaus, was auf sie zukommt. Und die Vorstellung, dass ein Hochhaus kommt und einen streicheln möchte, würde einen auch etwas verwirren erstmal.
Für diese strukturelle Bildungsarbeit stehen mehrere Schülerlabore bereit und es gibt Lernangebote von der Kita bis zur Oberstufe, bei denen der Biologieunterricht ins Multima verlagert werden kann. Den Hauptteil des Publikums machen Ausflüge von Schulklassen oder Familien aus. Sie drängen sich vor den Aquarien, lassen sich Zusammenhänge erklären oder probieren Sachen aus. So wie Peggy Corinth aus dem sächsischen Pagenstein, die eben noch an einem kleinen Kasten aus Plexiglas stand. Darin liegt etwas Sand und in den Wänden sind kleine Druckluftdüsen, die man selbst steuern kann. Das funktioniert dann so wie der Wind am Strand.
Wir haben Sand gepustet. Das war cool. Wir haben Dünen aufgebaut. Genau. Und dann eine Robbe angefasst, Muscheln angeschaut. Das war toll.
Und jetzt sind Sie hier auf so einer Art Trimmdichtrad. Was kann man hier machen?
Ich glaube, hier erfahre ich, wie schnell ich sein kann.
Und, wie schnell sind Sie?
Ein bisschen schneller als ein schwimmender Pottwal.
Das ist aber schon ordentlich.
Aber das andere schaffe ich nicht. Die sind mir dann zu schnell. Die Bienen sind schneller.
Vor dem Liegesitz mit den Pedalen ist eine mehr als 2 Meter hohe Stele angebracht. Wenn man auf dem Rad strampelt, leuchtet auf einer Skala auf, wie schnell man im Vergleich zu verschiedenen Tieren wäre.
Jetzt muss ich hier gerade mal gucken, wo ist der Pottwal denn? Ach, da unten. Ja, du liebe Zeit. Im unteren Viertel.
Die Biene ist schneller als der Pottwal. Ja. Und ich bin schneller als der Pottwal.
Einige Meter weiter steht Alexander Brückner aus Bayern mit seiner Familie vor einem Geschicklichkeitsspiel. Er sagt, er hat bei seinem Besuch eine Menge gelernt.
Gerade für die kleinen Kinder, es gibt viel zum Anschauen, viele Infotafeln, halt auch für ältere Kinder und die Erwachsenen dann. Was ich interessant fand, was alles im Sand lebt, dass das kein toter Boden ist oder ja, nur Steine, sondern fruchtbar, fruchtbarer Boden ist.
Das Multima Watt Forum ist zumindest inhaltlich Teil des Nationalparks. Es wird von der zuständigen Behörde, der Nationalparkverwaltung in Tönning, mitverwaltet. Die Behörde hat die Aufsicht über den Naturschutz im Nationalpark und bündelt auch Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit. Leiter Michael Kruse ist stolz darauf, was seine Behörde erreicht hat.
Fangen wir mal mit dem äußeren Rahmen an. Wir sind heute UNESCO-Weltnaturerbe. Wir bilden zusammen mit dem niederländischen, dänischen, dem niedersächsischen, dem hamburgischen Wattenmeer das größte geschlossene Wattenmeergebiet der Welt. Und wir sind durch den UNESCO-Titel gewissermaßen naturschutzfachlich geadelt.
Also in einer Preisklasse mit dem Grand Canyon und der Serengeti.
Das ist ein sehr schöner Vergleich, aber das ist nicht von selbst gekommen, sondern wir wissen mittlerweile sehr gut über die Prozesse und über das Arteninventar, das Inventar an Lebensräumen in unserem Nationalpark Bescheid. Und auf Basis dieses Wissens können wir auch weitere Fachentscheidungen tatsächlich treffen und Dinge auch verständlich machen. Was ich für wichtig halte, ist, dass im Laufe der 40 Jahre die Konfrontation einem Nebeneinander, heute einem echten Miteinander in der Region doch sich so gewandelt hat. Und da möchte ich nur mal die Kooperation hervorheben mit Nutzergruppen, mit den Miesmuschelfischern, mit den Menschen vor Ort. Ich will nur das Beispiel der sogenannten 1000-Meter-Vereinbarung schließen, wo wir mit jeder Gemeinde in der Zone 1 eine Vereinbarung getroffen haben, kein Gesetz, keine Verordnung, sondern eben eine freiwillige Vereinbarung, in welchem Umfang, wo das Wattenmeer auch weiterhin betreten werden kann.
Müssen wir einmal kurz erklären, das Wattenmeer hat verschiedene Zonen. Sie haben gerade Zone 1 genannt, was ist das genau?
Die Zone 1 unseres Nationalparks ist die streng geschützte Zone, wo eigentlich keine Nutzung stattfindet, wo die Naturprozesse alle natürlich auch ablaufen sollen. Die Zone 2 lässt in gewissem Umfang naturverträgliche Nutzung. Und dazu zählt das Wattwandern, dazu zählt an bestimmten Stellen auch das Angeln mit der Handangel oder das Sammeln von Wattwürmern, das Pflücken von Salzwiesenpflanzen auch mit dazu.
Was waren denn, wenn Sie es schon ansprechen, heute und damals so die Unterschiede, als es losging vor 40 Jahren? Was haben Sie hier an der Westküste für Widerstände vielleicht auch erfahren?
Also es herrschte eine große Skepsis, es viele Bedenken, insbesondere hinsichtlich der Einschränkung von Nutzung, von traditionellen Nutzung, vom freien Bewegen in der Fläche. Und natürlich sind bestimmte Bereiche von einer Nutzung, von einem Betreten auszuschließen. Das sind so die Kronjuwelen des Nationalparks, die Zone 1, von der wir sprachen. Manches ist durch Verbote geregelt worden, vieles durch Gespräche, durch freiwillige Vereinbarungen, die im Laufe der Jahre, gerade im ersten Jahrzehnt, ganz maßgeblich mitentwickelt worden.
Aber das war ja auch ein Prozess. Ich erinnere mich, dass es vor einigen Jahren auch mit den Wassersportlern, den Kitesurfern, einen erheblichen Streit gab. Wie konnten Sie das lösen?
Dort hat es über mehrere Jahre hinweg Gespräche gegeben mit den Freizeitseglern, mit den Kitern, mit den Surfverbänden, aber auch mit den Reedereien. Ganz wichtiger Punkt in dem Zusammenhang. So sind gemeinschaftlich Lösungsansätze entwickelt worden, die in einen Antrag der Länder Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg gemündet sind. Ein gemeinschaftlicher Antrag beim Bundesverkehrsministerium. Heute findet das seinen Niederschlag in der Befahrensverordnung für die Nationalparke. Dass das nicht vollständig nur zufriedenstellend ist, ist klar, aber das ist das Wesen eines Kompromisses.
Ich bin von Tönning aus knapp 40 Kilometer nach Süden gefahren. In Heide treffe ich Sabrina Seeler. Sie forscht an der FH Westküste unter anderem zu Lebensqualität und Tourismus, strategischem Tourismusmanagement und Tourismusakzeptanz und sie ist Vorstandsmitglied des Deutschen Instituts für Tourismusforschung. Sie sagt, Tourismus gab es an der Westküste schon immer Mit der Einrichtung des Nationalparks hat er sich aber verändert.
Das war eigentlich vor dem Nationalpark eher so im Sinne des Reizklimas, was genutzt wurde. Also viel Gesundheitstourismus, den gibt es wirklich schon seit vielen Jahrzehnten, weil man einfach erkannt hat, welche Wirkung diese Region, dieses Klima halt auf die Gesundheit von Menschen haben kann. Ob das jetzt mit Atemwegserkrankungen oder halt auch mit anderen Krankheitsbildern ist. Das wird auch heute noch so praktiziert, aber es hat sich halt so ein bisschen anders verschoben. Also der Tourismus hat definitiv an Aufschwung gewonnen und der Nationalpark hat dazu auch beigetragen, aber man kann den Erfolg der Nordsee als touristisches Reiseziel jetzt nicht komplett nur auf den Nationalpark verbuchen. So Nationalparke werden gerne besucht, naturräumliche Destinationen haben einfach einen sehr, sehr hohen Stellenwert, weil sie einen hohen Erholungscharakter haben. Aber wenn es kein Nationalpark wäre, würden wir wahrscheinlich auch ein hohes touristisches Volumen in der Region haben.
Wo kann denn touristisch gesehen die Reise hingehen für den Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer?
Es gibt ja strategische Ambitionen, sowohl vom Bundesland Schleswig-Holstein insgesamt als auch von der Region, die ganz, ganz stark weg von der Quantität, mehr Richtung Qualität. Und Qualität bedeutet jetzt nicht gleich, dass es ein Luxusprodukt sein muss, sondern es geht einfach darum, dass man eine Wertschätzung halt für Natur und Kultur hat. Und ich glaube, die strategische Ausrichtung, die das Bundesland genommen hat, an der sich dann ja auch die Orte und die Region orientieren, ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, um sich so zu lösen von diesem quantitativen Wachstum. Auch wenn wir in den letzten Jahren dennoch Wachstum gesehen haben, das muss man einfach auch dazu sagen.
Dieses Wachstum gibt es zum Beispiel im wenige Kilometer entfernten Büsum. Knapp 2,3 Millionen Übernachtungen verzeichnet der Tourismus- und Marketing-Service des Ortes jedes Jahr. Ich treffe Geschäftsführer Robert Kowitz am Deich von Büsum.
Das ist sehr gut. Wir sind damit Top 4 in ganz Schleswig-Holstein. Und das bei gerade mal 5.000 Einwohnern ist schon was.
Ja, ist aber auch eine Herausforderung, stelle ich mir vor. Ne?
Das auf jeden Fall. Wir müssen natürlich Tourismus, Einheimische und Naturschutz in Einklang bringen.
Jetzt haben Sie den Naturschutz ja hektarweise vor der Haustür. Was hat das für Büsum gemacht, dass es diesen Nationalpark gab?
Also der Nationalpark ist ja schon ganz, ganz lange da, seit 40 Jahren nunmehr, und hat eben für uns zwei Bereiche. Zum einen natürlich ein Aushängeschild. Das Watt war ja schon immer da. Und das eben durch die Auszeichnung ist der Fokus noch mal mehr darauf gerückt, dass eben die Nordsee nicht nur Nordsee ist.
Aber was heißt das für die Touristenströme? Kommen Leute gezielt deswegen hierher?
Das ist sehr, sehr schwer zu erklären. Das Wattenmeer hat ja mehrere Signes. Zum einen Nationalpark und zum anderen UNESCO-Weltnaturerbe seit nunmehr etwas mehr als 15 Jahren. Und deswegen ist es immer schwer in der Kommunikation, welchen Begriff man vorne anstellt. Aber ganz klar kommen Gäste nach Büsum aufgrund der Nordsee, aufgrund des Wattenmeeres. Und das wissen wir auch sehr, sehr genau.
Auch wenn das Naturerlebnis bei vielen Nordseeurlaubern im Vordergrund steht, der Nationalpark allein lockt die Leute nicht nach Büsum. In den vergangenen Jahren hat die Gemeinde rund 60 Millionen Euro investiert, um die touristische Infrastruktur aufzuhübschen. Das Büro von Robert Kowitz zum Beispiel ist direkt hinter dem Deich in einem gerade einmal 7 Jahre alten Veranstaltungszentrum mit kommunalem Kino, Kinderbetreuung und großem Saal. Das allein waren rund 15 Millionen Euro Eigenmittel. Der Deich ist vor etwa 10 Jahren aufwendig erneuert worden, um auch bei einem weiteren Anstieg des Meeresspiegels noch Schutz gegen Sturmfluten zu bieten. Diese Arbeiten hat das Land Schleswig-Holstein bezahlt. Die Gemeinde selbst hat noch einmal 7,5 Millionen Euro in die Umgestaltung der Promenade gesteckt, hat eine 1000 Quadratmeter große Eventfläche direkt am Wasser geschaffen und für mehr Barrierefreiheit gesorgt. In der Folge gab es viele Investitionen in Hotelsanierungen und Neubauten, also in mehr touristische Anlagen und größere Übernachtungskapazität. Urlauber können entlang der Nordseeküste ganz einfach selbst mit dem Wattenmeer in Kontakt kommen. Bei Ebbe kann man an vielen Badestellen einfach im Watt spazieren gehen. An den meisten Stellen ist das ungefährlich allein möglich. Sinnvoller ist es aber immer, an einer geführten Wattwanderung teilzunehmen. Die werden von zertifizierten Wattführern angeboten, unter anderem auch von Werner Mansen auf Sylt.
Herzlich willkommen. Begrüße alle mit einem freundlichen Moin. Moin.
Er steht vor einer gut 15-köpfigen Gruppe Urlauber und trägt die übliche Wattführerausrüstung. Eine Forke zum Graben und einen Rucksack mit Erste-Hilfe-Set und einer kleinen Notfallausrüstung. Dazu einen Hut gegen die Sonne, eine Jacke gegen den Wind, kurze Hosen und Gummistiefel. Denn an diesem Junitag ist es zwar freundlich, aber mit 16 Grad noch etwas frisch.
Und wir laufen jetzt auf dem Meeresboden und schauen mal, was wir für schöne Dinge entdecken können. Fragen sind erwünscht. Antworten gibt es verständlich für alle. Alle gut gelaunt?
Ja.
Alle gut zu Fuß?
Ja.
Super, auf geht's.
Schnellen Schrittes geht es nun weg von dem kleinen Strand an der Kampener Vogelkoje in Richtung der Wasserkante, also dem Teil des Watts, der bei Ebbe nicht trocken fällt. Schon nach wenigen Metern bleibt Werner Mansen zum ersten Mal stehen, gräbt mit seiner Forke den weichen Boden um und sammelt seine Gruppe um sich.
Der Boden ist unter der Oberfläche dunkel. Es sind Mineralien und Spurenelemente. Eisen verbindet sich mit Schwefel, Eisensulfid. Wenn ihr daran schnuppert, dann merkt ihr, das riecht nach Schwefel. Kann riechen wie Eier, kann stinken wie faule Eier. Falls der Geruch in die Nase steigt, wisst ihr, das kommt aus dem Wattboden und nicht vom Wattführer.
Neben guter Laune platziert Werner Mansen buchstäblich im Vorbeigehen Wissen über das Wattenmeer und seine Bewohner. Der 73-Jährige hat sein ganzes Leben auf Sylt verbracht, war schon bei der Gründung des Nationalparks vor 40 Jahren im Naturschutz aktiv und hat auch damals schon Wattführungen angeboten. Als 1998 die Nationalparkverwaltung ein Zertifizierungssystem für Wattführer einführte, war er einer der ersten, die das Zertifikat erhielten. Auf der Runde durch das Watt erfährt die Gruppe unter anderem von den Austern, die einmal zu Tausenden vor der Küste Sylts lebten und vom Menschen ausgerottet wurden. Für den Verzehr wurde vor 35 Jahren die Felsenauster aus dem Pazifik eingeführt und wird seitdem als Sylter Royal gezüchtet und verkauft. Für die meisten aus der Gruppe sieht der Wattboden aus wie eine einzige unbelebte Wüste aus feuchtem Sand. Werner Mansen versucht, das zu ändern.
Es sind verschiedene Zeichen am Boden, die wir erst auf den zweiten Blick erkennen. Jetzt macht die Kamera scharf, es lohnt sich.
Der Wattführer bückt sich und greift beherzt in den Schlick.
Da kommt mein Freund, ein richtig Stauder. Eine richtig schöne Strandkrabbe. Der häufigste Kurzschwanzkrebs an unserer Küste.
Der Panzer des Krebses ist fast so groß wie ein Handteller. Das Tier strampelt mit seinen vier Beinpaaren und versucht Mansen mit seinen beiden Scheren zu packen.
Wer sich von dem zwicken lässt, lernt zweistimmig zu singen. Der hat eine Dreiecksklappe unter dem Körper, das ist der Rest des langen Hinterleibes. Von der Evolution her waren alle Krebstiere zunächst Langschwanzkrebse, wie Hummer, Langusten und Garnelen. Und der hat hier vorne zwei Stielaugen, könnt ihr sehen, die lassen sich einklappen, damit sie gesichert sind. Die Strandkrabbe läuft immer seitwärts. Heißt bei uns Dwarslöper, Querläufer. Und
woran hast du das jetzt erkannt?
Ein alter Haarung, der hat Erfahrung.
Nick Brandt aus Stuttgart ist mit seiner Freundin dabei und hat sich von Werner Mansen zeigen lassen, wie man eine Strandkrabbe gefahrlos anfassen kann. Wenn man die Tiere nämlich mit zwei Fingern rechts und links hinter den Scheren, also gewissermaßen an der Hüfte, anfasst, können einem die Schere nichts mehr anhaben. Nick Brandt war danach ganz begeistert.
Großartig. Ein bisschen echte Watt-Experience, aber auch cool. Ja, erstmal finde ich es total faszinierend, dass unser Wattführer in der Lage ist, hier diesen braun undefinierbaren Schlamm, diese Tiere überhaupt aufzutreiben. Also ich hätte es als Stuttgarter Großstadtkind bestimmt nicht entdeckt. Aber die Krabbe ist überraschend hart.
Dann hattest du ein bisschen Schiss dabei.
Ja, weil ich mir nicht sicher war, wie weit die Arme und die Scheren von der Krabbe auf die andere Seite irgendwie umschlagen können oder sowas. Aber ich glaube, sonst hätte sie mir wahrscheinlich auch nicht in die Hand gegeben. Also ich glaube, die Großstädter werden ja auch ausreichend geschützt.
Die nächste Etappe führt wieder nur wenige Meter weit, denn Werner Mansen hat einen Wattwurm erspäht, der gerade an die Oberfläche kommt. Die Tiere leben in U-förmigen Röhren und filtrieren Plankton aus dem Sand. Den saugen sie mit dem Maul an.
Und dann frisst er viel mit gutem Appetit, zieht sich zurück, um zu verdauen. Tief im Boden ist er geschützt vor den langen Schnäbeln der Brachvögel vor allen Dingen. Nach der Verdauungsphase muss er mal mit dem Hinterleib an die Oberfläche und Sandspaghettis abdrücken. Und wenn er seine Sandspaghettis bildet, ist das der gefährlichste Moment im Leben eines Wattwurms. Dann sehen die Vögel die Bewegung, packen zu und zack, erwischen sie ihn am hinteren Ende. Und schaut mal, Der hat Sollbruchzonen. Der kann jetzt schmerzfrei ein Stückchen des Hinterleibes abwerfen, wie eine Eidechse notfalls den Schwanz abwirft. Und dann denkt der Vogel, aha, ich habe ihn. Doch bevor der Vogel merkt, dass er nur ein Stückchen erwischt hat, hat der Wurm sich wieder versteckt. Ich packe ihn mal wieder hier ins Loch. Den brauche ich nämlich nächste Woche nochmal. Und damit ich ihn wieder finde, mache ich mal ein kleines Kreuz.
Das Blut des Wattwurms könne etwa 50 Mal mehr Sauerstoff speichern als das des Menschen, erklärt Manns in der Gruppe. Deshalb werde in den Niederlanden daran geforscht, daraus einen Blutersatzstoff herzustellen. Der könne in Zeiten knapper Blutspenden vielleicht irgendwann mal Leben retten. Ein paar Meter weiter bleibt Manson an einer Pfütze stehen. Nach ein paar Sekunden sieht man Bewegung im Wasser. Nordseegarnelen flitzen darin über den Wattboden.
Die sind häufig getarnt, gefärbt wie der Untergrund, können die Farbpigmente der Haut verändern und verschmelzen farblich mit dem Boden. Und diese kleinen Garnelen und Fische, die ziehen auch teilweise mit dem Ebbstrom hinaus, wenn es kühler ist. Aber in Kürze wird es hier wimmeln von ungeheuer vielen Kleintieren, denn wir befinden uns hier in der Kinderstube der Nordsee. Viele Lebewesen, die später auf dem Speiseteller landen, verbringen hier ihre Kindheit oder Jugendzeit.
Und während der Wattführer schon weitergeht, bleibt eine kleine Gruppe noch fasziniert stehen und beobachtet die Garnelen weiter.
Wenn du mal wartest, dann hier ist immer Bewegung.
Kommt also Garnelen, ganz kleine.
Ganz hier, ist da,
eben, ja, ja, ja. Ganz
da Garnelen, da, hier,
ja, da. Ja, genau. Ganz kleine da auch. Ja,
ja. Hier, guck.
Schön.
Ja, man muss nur mal dann stehen bleiben. Ne?
Ja, ja, da sieht man sie. Schön.
Teilnehmer Michael Radke aus Frankfurt am Main hat schon einmal eine Wattführung mit Werner Manson gemacht und er ist immer wieder fasziniert vom Wattenmeer.
Weil es ja eine Welt ist, die man so eigentlich dann nicht sehen kann normalerweise. Wir bewegen uns gerade hier auf einem Grund, wo normal 2 Meter das Wasser steht. Ne? Und das ist natürlich sensationell und insbesondere, wenn man mit so einer Führung unterwegs ist, sieht man halt Sachen, die man normalerweise mit bloßem Auge auch nicht sieht.
Aber nicht nur das vielfältige Leben im Wattenmeer ist Thema in Werner Mansens Führung, denn der Meeresboden, auf dem die Gruppe unterwegs ist, birgt auch Gefahren.
Wir kommen in die Welt der Priele. Priele sind die Strömungsrinnen. Da fließt das Wasser von Ebbe und Flut. Priele sollten nur überquert werden, wenn man sich auskennt. Ihr habt es richtig gemacht, euch fachkundiger Leitung anzuschließen. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. Es gibt gelegentlich mal so Schlagzeilen, dass Menschen im Wattenmeer zu Schaden gekommen sind. Wir hatten einen Vorfall vor 2 Jahren vor Keitum. Da war eine junge Dame, die dachte, ich gehe mal eben ins Watt und rutschte gar nicht weit vor der Küste, fast bis zur Brust in den Schlamm. Ihr Mann hat es gesehen und denkt, da muss ich helfen, rennt hinterher und wups, beide sitzen fest, geben aber Zeichen und Passanten rufen die Feuerwehr.
Im konkreten Fall war der Wattboden einfach zu weich. Schlickwatt heißt das im Fachjargon. Die beiden wurden aus ihrer misslichen Lage befreit und haben es unverletzt überstanden, erzählt Manson. Fälle wie diesen gibt es so oft, dass Feuerwehren an der Nordseeküste mit speziellem Training und besonderen Geräten darauf vorbereitet sind, Menschen aus dem Schlick zu ziehen. Aber Manson erzählt auch von anderen lebensbedrohlichen Situationen.
Und vielleicht habt ihr bemerkt, vor 2 Tagen hatten wir dann auch noch Seenebel. Und wenn sowas passiert hier draußen, dann ist es eine Herausforderung, die Richtung zu finden und die Orientierung zu halten. Denn hier steht das Wasser in 6 Stunden wieder 2 Meter hoch.
Für solche Fälle haben zertifizierte Wattführer eine Notfallausrüstung dabei, mit der sie ihre Gruppe sicher zurück an Land führen können. In Werner Mansens Rucksack sind deshalb ein langes Seil, an dem sich alle festhalten können, und ein Kompass verstaut. Nach rund 45 Minuten ist der Ausflug ins Watt schon wieder vorbei. Die Gruppe hat etwas über das reichhaltige Leben im Wattenmeer gelernt, über die biologischen Zusammenhänge und darüber, wie wichtig es ist, diesen Lebensraum zu schützen. Man könne sehr dankbar sein, so eine lebendige Natur erleben zu können. Den Blick dafür zu behalten, mache etwas mit uns Menschen, sagt Werner Manson. Es öffne den Geist und bringe neue, frische Ideen. Zum Abschied singt er immer gemeinsam mit seinen Gruppen.
Ein Stückchen Himmel für dich, ein Stückchen Himmel für mich, ein Stückchen Himmel für alle da.
Wunderbar. Wurmhart! Ein festes Herz und einen weiten Horizont. Danke sehr.
Das war das Wochenendjournal zum 40-jährigen Bestehen des Nationalparks Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. Am Mikrofon verabschiedet sich Jörn Schaar, Landeskorrespondent in Schleswig-Holstein.